Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich hier stehen kann bei euch heute und ich danke Sabine dir für die gedankliche Brücke, die du schon in deiner Moderation geschlagen hast, weil ich in den vergangenen Wochen, als ich mich vorbereitet habe, schon mal diese Geschichte irgendwie in Erinnerung hatte mit den Soldaten, die Frieden schließen in einer Situation, die für uns Menschen absolut unmöglich ist. Und ich bin sehr froh, dass du das heute erzählt hast, ausführlich erzählt hast, und ich war tief bewegt, weil ich merke, dass das berührt mein menschliches Bedürfnis von ganz innen, dass ich mich sehne nach Frieden und darunter leide, wenn kein Frieden spürbar ist. Aber ich glaube, dass wir eine berechtigte und wir haben in Jesus Christus die Hoffnung, dass Friede nicht nur möglich ist, sondern dass Friede auch geschieht. Darüber will ich heute predigen. Das Thema heißt Frieden im Unfrieden. Aber zuvor, bevor ich in den Text einsteige und ihn lese, möchte ich noch eine Brücke zu meiner oder unserer Person schlagen. Meine Frau Jessica und ich, wir sind seit 2010 verheiratet, wohnen seit kurzem in Alfter als Familie. Wir haben zwei kleine Kinder, Clara und Moritz. Clara geht jetzt zur Schule, das ist sehr, sehr aufregend für uns. Wir sind jetzt in der ersten Klasse und unser Sohn Moritz ist noch im Kindergarten. Und es ist uns einfach eine Freude, auch in dieser Gemeinde angekommen zu sein. Wir sind seit August diesen Jahres Mitglied und lernen Einzelne und mehr hoffentlich kennen, auch beim Namen. Da tue ich mir immer schwer, aber ich lerne mit der Zeit auch die Namen. Es kam auch in dieser Vorbereitung, kam mir auch ein Lied in den Sinn. Ich bin ein mäßiger Sänger, muss ich sagen. Ich singe gerne, aber ich denke, ich bin ein mäßiger Sänger. Aber es kam ein Lied, das ich aus meiner Kindheit kenne. Und dieses Lied geht ja ungefähr so: Wir sagen euch an den lieben Advent und dann seht, die so und so vielte Kerze brennt. Heute ist die vierte Kerze dran. Und das ist eigentlich die optimale Vertonung für den Vorlauf des Predigttextes, den wir haben. Dort heißt es nämlich in diesem Lied: Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, denn nahe ist der Herr. Und wenn wir in den Vorlauf unseres Predigttextes gucken, der ist heute in Philipper 4, die Verse 7 bis 9, fängt so vorher an: Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch: Freut euch, eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Ich möchte euch etwas am Anfang, bevor wir in den Text gehen, in diese Atmosphäre dieses Briefes reinnehmen, den Paulus geschrieben hat und den er auch sehr, ich glaube, mit einem inneren Bedürfnis geschrieben hat. Dieser Brief muss raus, dieser Brief muss meine Gemeinde erreichen, die ich von Herzen so sehr liebe und die ich innig auch kenne aus der Vergangenheit. Und ein maßgeblicher Punkt oder ein Hauptthema dieses Briefes ist die Freude. In einem Kommentar, der ist überschrieben: Be joyful. Das ist eigentlich der rote Faden durch diesen ganzen Text. Sei freudig, freu dich im Herrn. Und so ist dieser Auftakt. Und auch in diesem Lied kommt das vor. Freut euch, ihr Christen. Wir haben eine Freudenbotschaft, an die wir glauben dürfen. Und Paulus wiederholt das mehrmals. Er wiederholt das persönlich für sich. Er sagt, spricht von sich. Er hat eine unermessliche Freude und gibt sie aber auch an seine Leser oder Hörer weiter. Das zweite ist die Zuversicht. Paulus ist unermesslich zuversichtlich für sich, für seine Lage. Und wir wissen aus dem Brief, dass er eine sehr, sehr schwierige Lage hatte. Er war in Gefangenschaft. Er war mit einer Fußfessel an einen Soldaten gekettet, der Tag für Tag im Rahmen, ich denke, eines Hausarrests auf ihn aufgepasst hat. Er hat darunter gelitten, dass in der Gemeinde Spannungen war, die er kannte, von denen er gehört hatte. Also Paulus hätte wirklich gute Gründe gehabt, sich zu sorgen. Dennoch schreibt er mit einer großen Freude und Zuversicht und gibt sie an seine Hörer oder Leser weiter. Und in einem Gespräch neulich hat mir ein Freund auch gesagt: Ist ja klar, dass er sich freut. In dem Text steht das ja auch: Der Herr ist nahe. Warum sollte er sich nicht freuen? Und ich denke, das ist eine spannende Brücke, die wir haben, wenn wir denken, der Herr ist nahe. Das hat er seinen Philippern an die Hand gegeben, davon hat er geredet, davon hat er geschöpft in seiner Freude und davon dürfen auch wir schöpfen. Das ist eigentlich auch die Verbindung, die wir haben dürfen. Morgen werden wir Weihnachten feiern, morgen gibt es Geschenke, morgen kommt die Familie, morgen ist alles irgendwie anders. Und dennoch ist eigentlich eine Situation ähnlich wie damals, und zwar Damals haben die Leute endlich auf den Messias gewartet. Sie wussten, es gibt einen Zeitpunkt, der nicht mehr lange oder vermutlich nicht mehr lange sein wird. Da wird Jesus endlich wiederkommen. Und in dieser Spannung, in dieser Erwartung leben wir auch heute. Das ist eigentlich die Brücke von uns zu den Philippern damals. Ich glaube, sie haben den Brief circa 54 nach Christus bekommen. Wir sind deutlich später, im Jahre 2018, fast im Jahre 2019. Und diese Zwischenzeit, in die Jesus eingetreten ist und die Jesus aufgerichtet hat, das ist das verbindende Element zwischen uns und den Philippern. Jesus ist gekommen, er hat gelebt unter den Menschen, als Mensch ist er Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist für die Schuld der Menschen gestorben und er ist auferstanden. Und in dieser Zwischenzeit, in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi, haben die Philipper gelebt. Und in dieser Erwartung der Wiederkunft dürfen auch wir leben. Und das ist auch eine enorme Spannung, in der wir leben, weil wir wissen, dass Freud und Leid in dieser Zeit sehr nah zusammenliegen. Und jemand, den ich sehr schätze, meinte, wenn jemand Christ wird, dann ist er ein wandelnder Bürgerkrieg geworden. Das ist eine sehr heftige Aussage, aber ich glaube, dass sie wahr ist. Das heißt, wenn jemand Christ wird, durch die Herrschaft Jesu Christi in seinem Herzen entsteht ein Kampf, den wir tagtäglich spüren. Genau, ich sollte vielleicht mal den Text lesen. Unser Bibeltext steht in Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr von mir gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn wir an die Geburtsstunde denken, der Gemeinde in Philippi, dann war das eigentlich eine sehr spannende Situation. Der Paulus ist umhergezogen mit seinen Leuten, sie wollten eigentlich in Kleinasien bleiben, doch plötzlich kam in der Nacht eine Erscheinung, jemand hat sie rübergerufen nach Europa, nach Mazedonien. Und sie kamen nach Troas, eine Stadt, gingen weiter nach Philippi, sie haben gesucht, wo Menschen sein könnten, die beten, und sind dann an so eine Gebetsstätte gekommen. Da waren dann Frauen, die gebetet haben, und unter ihnen war eine Frau, die hieß Lydia. Das steht in Apostelgeschichte 16. Und Lydia, sie haben zugehört, und wir lesen in diesem Text sehr spannend, auf einmal, als Paulus predigte, öffnet Gott ihr die Augen und sie erkennt, dass Jesus der Messias ist und nimmt ihn auf. Und ich finde es sehr köstlich, wie dann im Teil dieses Verses steht, und sie drängte uns und sie nötigte uns, in ihr Haus zu kommen. Diese Reaktion auf den Glauben, eine enorme Dankbarkeit, eine enorme Freude. Und sie drängt sozusagen den Paulus und seine Mitarbeiter dazu, dass sie versorgen darf. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde des Evangeliums in Philippi. Aber wir wissen auch heute, dass so das Evangelium nach Europa gekommen ist. Das ist auch ein Element, das wir heute wissen. Damals kam das Evangelium nach Europa und über viele Personen, die den Glauben treu gelebt haben, ist es heute in Rheinbach bei uns angekommen. Und was sagt Paulus heute oder sagte er damals zu den Philippern? Sorgt euch um nichts. Ich finde es spannend, dass er sagt, er wusste um ihre Situation, aber er sagt, sorgt euch um nichts. Sehr kurz. Er spricht nicht lang über Sorgen, er sagt, sorgt euch um nichts. Da ist auch ein absoluter Anspruch drin. Hier steht nicht um manches, sondern sorgt euch um nichts. Ich könnte auch sagen, Paulus bezeichnet hier Sorgen als Sünde. Er will nicht, dass sie sich sorgen. Dann kommt sondern. Was ist ihre Aufgabe? Und ich möchte, dass wir in dem Text, wenn wir sehen, auch unterscheiden, was ist die Aufgabe der Philipper, der Zuhörer und was ist Gottes Verantwortung? Wir schauen erstmal auf unsere Verantwortung, auf der Zuhörer, sondern in allen Dingen, auch hier wieder der wichtige Punkt, in allen Dingen, hier gibt es auch keinen Ausschluss. Es geht um das richtige Gebetsleben oder das gute Gebetsleben, sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich bin erstmal bei dem mit Danksagung stehen geblieben, weil ich dachte, in meinem Leben, wofür kann ich dankbar sein? Und meine Frau und ich, wir haben so uns unterhalten vorher und meine Frau hat eine Liste an unserem Kühlschrank hängen, wo dann der Alltag einer Mutter oder auch in der Kindererziehung beschrieben ist. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja wirklich eine Herausforderung ist im Alltag. Die Kinder schlafen wenig oder kaum oder manchmal gar nicht. Und gleichzeitig könnte man auch denken, danke Gott, dass wir Kinder haben, dass wir Kinder lieben dürfen. Und so zu beginnen, anders zu denken über unseren Alltag, der uns herausfordert. Ich weiß auch noch, dass ich vor vielen Jahren habe ich beruflich Eishockey gespielt für eine Mannschaft. Und für mich war es immer ganz wichtig zu spielen. Ich wollte immer auf dem Eis sein, ich wollte spielen. Aber dann kam eine Zeit, wo mich der Trainer für 15 oder 16 Spiele auf die Tribüne gesetzt hat. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Das war für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. So. Und merkte aber, dass ich darunter gelitten habe. Aber aus heutiger Sicht könnte ich auch sagen, ich kann dankbar sein, dass Gott mir in dieser Phase eine Ruhezeit geschenkt hat. Offensichtlich hatte ich es nötig zu ruhen, ohne dass ich das wusste. Und so können Situationen im Alltag, die sehr widersprüchlich oder schwierig sind für uns, aus Gottes Perspektive anders sein. Und durch den Dank wendet sich unsere Perspektive. Und ein Zitat von Hans-Peter Reuer sagt, ein Mensch, der nicht dankt, dessen Denken wird finster. Ich fand es ganz spannend. Ein Mensch, der nicht dankt, dessen Denken wird finster. Also mit Danksagung soll unser Gebetsleben geschmückt sein. Vor Gott kund werden. Unsere Aufgabe ist es, unsere Gebete, unsere Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Paulus nimmt ein klares Ziel in den Blick, wenn er an die Philipper denkt. Und es ist vor allem ihre Gesinnung. Das heißt, wenn Paulus an die Philipper denkt, dann denkt er an Dinge, die er fördern kann, aber er denkt vor allem daran, in ihre Gesinnung hineinzusprechen und ihre Gedankenwelt zu verändern. Als ich vor drei, vier Wochen war ich in Straßburg mit Kollegen von mir. Ich arbeite für ein Missionswerk, wir heißen Navigatoren. Und da haben wir uns mit Kollegen getroffen, um nachzudenken, hoffentlich gut nachzudenken zusammen. Und am zweiten Abend sind wir dann in die Stadt gegangen und haben nochmal richtig französisch gut gegessen. Das war extrem lecker. Und im Anschluss an dieses Essen sind wir nochmal durch die Stadt gelaufen. Und einer der Kollegen hat uns in Straßburg den Straßburger Münster gezeigt, diese Kathedrale, die sehr beeindruckend ist. Die kannte ich bisher nicht und er hat uns an die Tür geführt. Und über dieser Tür ist eine, Veranschaulichung in Stein gemeißelt über die letzten Stunden und Zeiten von Jesus Christus. Es fing in der unteren Reihe an mit dem Abendmahl zum Beispiel, ne? Wie das Abendmahl stattgefunden hat. Und er hat uns das ganz klar beschrieben, von links nach rechts in die zweite Reihe. Und diese Ereignisse, die Jesus erlebt hat, sind dort abgebildet für Menschen, die einfach nicht lesen und schreiben konnten. Und wir standen da so und er hat uns das erzählt und es ging immer stufenweise höher. Und dieser Rahmen ist auch so eingefasst, dass es ein Bogen ist. Und ganz oben nach der dritten Reihe gibt es oben so ein letztes Element. Und dieses letzte Element ist der verherrlichte Jesus Christus, der auferstanden ist, der in den Himmel aufgenommen wurde. Und ich fand das spannend, weil im Weggehen meinte dieser Kollege, der das kannte, auch die Architektur weist quasi darauf hin, was das Zentrum dieser Darstellung ist. Es ist Jesus Christus, der in den Himmel aufgenommen wurde, der erhöhte Christus. Und in Vers 7 können wir Ähnliches erkennen. Dort steht, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und ich dachte mir, das ist eine ganz starke Botschaft, die wir haben. Hier steht, der Friede Gottes, das ist ein Friede, der von Gott ist und der von Gott in Jesus Christus geschaffen ist für diese Welt, der ist höher als alle Vernunft. Er ist nicht niedriger, er ist auch nicht auf gleicher Ebene. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft, als jegliche gedankliche Kategorie, die wir haben, und Vernunft ist etwas von Gott Gegebenes. Aber wir wissen auch, wenn wir Geschichten hören, wie vor 100 Jahren, dass dieser Friede entstanden ist, das können wir nicht verstehen. Das ist unmöglich für meinen Verstand zu verstehen, wie das möglich ist. Aber ich spüre, wenn dieser Friede Gottes, dass er da ist und dass dieser Friede etwas Gutes ist. Und so ist es wichtig für uns zu wissen, dass Gott diesen Frieden absolut höher gestellt hat als unsere Gedankenwelt, als Dinge, die uns bewegen. Und der zweite Punkt in diesem Vers ist dieses Wort wird bewahren. Das ist auch ein starkes Wort. Das ist ein militärischer Begriff. Und wenn wir uns erinnern, wie Paulus an einen Soldaten gekettet war, der auf ihn gewacht hat oder ihn gefangen gehalten hat, diesen Begriff verwendet er hier. Das ist ein Wort, das heißt in Gewahrsam halten, gefangen halten. Die Aufgabe des Frieden Gottes ist es, unsere Gedanken im guten Sinne, unsere Herzen, unsere Sinne im Frieden zu bewahren. Und das ist meines Erachtens, es gibt nichts Stärkeres. Unsere Herzen können nichts durch nichts Stärkeres geschützt werden. Das heißt, der Friede Gottes ist ein starker Schutz, den wir annehmen dürfen und erfahren dürfen. Und das ist, glaube ich, eine besondere Botschaft, die Paulus geschrieben hat. Und es bezieht sich auf die Sinne und auf die Herzen. Und wir wissen auch, dass Sorgen wollen durch Lügen unsere Gedanken verwirren, dass wir Glauben darauf setzen. Und die Folge ist auch, dass wir schlechte Gefühle entwickeln. Das heißt, Sorgen versuchen, unser Innerstes auseinanderzureißen, und der Friede Gottes stellt diese ursprüngliche guten Zustand wieder her. Und er geschieht in Christus Jesus. Er ist der Friedefürst. Und ich dachte, in einzelnen Bibelstellen, mich bewegen so Geschichten, wenn ich am Ende des Johannesevangeliums meine ich, die Situation, als Jesus auferstanden ist, er begegnet seinen Jüngern, und mich bewegt das manchmal wirklich zu Tränen, wenn ich denke, wie gescheitert waren diese Jünger, obwohl sie das Beste wollten, obwohl sie sich bemüht haben, trotzdem sind sie gescheitert. Und dann kommt Jesus Christus und sagt mehrmals, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Er spricht in ihre Gedanken hinein und er schafft Frieden in ihnen. Er ist der Friedefürst, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden am Kreuz geschaffen, und daran dürfen wir glauben. Ich komme auf die Zielgerade. Frieden schafft einen unermesslich freien Raum, in dem wir uns sicher fühlen können. Und Paulus geht hier weiter. Weiter, Brüder und Schwestern. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und ich merkte, als ich diesen Vers gelesen habe, war ich auch etwas erschüttert über mich. Wann habe ich mich explizit hingesetzt und darüber nachgedacht, was liebenswert ist, was rein ist, was gerecht ist? Diese Gedankenwelt hat sich für mich noch wenig oder kaum erschlossen. Aber ich merkte, dass Paulus hier einen sehr starken, oder Gottes Wort, einen sehr starken Akzent darauf setzt, dass wir uns Zeit nehmen dafür, darüber nachzudenken, was ist gut in Gottes Augen. Und ich habe mich erinnert an eine Predigt von Dennis vor einigen Wochen, die mich sehr gefreut hat. Da hat er uns aufgerufen, den Nachbarn anzuschauen oder die Nachbarin und zu denken, was kann ich Gutes über diese Person erstmal sagen? Und dann haben wir das uns ausgedacht oder darüber nachgedacht und dem anderen oder der anderen weitergegeben. Und dieses Lob, das tat natürlich sehr gut, aber ich merkte diese Ermutigung, das sind gute Dinge, übereinander denken und aussprechen. Ich habe euch ein Blatt vorbereitet. Wenn jemand darüber sich noch in den kommenden Tagen Gedanken machen will, kann er das am Ausgang oder sie mitnehmen. einfach als Handzettel, weil ich denke, die nächsten Tage sind eine gute und ruhige Möglichkeit, sich über Gottes Wort einfach intensiver Gedanken noch zu machen. Und noch ein Hinweis auf dieses Wort seid bedacht. Für mich war das im ersten Moment seid bedacht, hört sich sehr relativ schwach an oder schön an. Das hört sich so ja weich an, aber eigentlich dieses Wort meint, rechnet damit, setzt euch hin, konzentriert euch darauf, fokussiert euch darauf, nehmt euch gedankliche Kraft auch, konzentriert euch und ja, schaut euch die Sachen genauer an. Also auch hier eine gewisse innere Mühe, die wir einnehmen dürfen, die aber auch sehr fruchtbar ist. Ich komme ja in den letzten Vers. Wir sehen hier auch, wie bewährt Paulus ist. Er sagt mit einer großen Demut, denke ich, schaut auf das, was ihr von mir gelernt habt, was ihr empfangen habt, was ihr gehört habt, was ihr gesehen habt an mir. Und das finde ich auch beeindruckend. Die Philipper konnten ganz genau wissen, dieses Vorbild von uns, ist er bewährt oder nicht? Und Paulus hat sich bewährt in der Gefangenschaft. Das Evangelium ist durch ihn weitergegangen sogar. Er war ein bewährter Mann. Er setzt sich hier zum Vorbild, um mit ihm oder in ihm auch Christus nachzuahmen. Und das Spannende finde ich bei Paulus auch, er war nicht nur ein Theoretiker, könnte man sagen, jemand, der in der Gedankenwelt geschwelgt ist. Das hat er sicherlich sehr viel und sehr gut gemacht, in Gottes Gedanken zu sein. Aber hier sagt er erst, seid bedacht. Und im Vers 9 sagt er, und das tut. Das ist auch sehr praktisch. Es geht um das Denken, um das, aber im Endeffekt auch um das Umsetzen. Und dann kommt dieser Gedanke, wenn wir das tun oder wenn wir da hineinkommen, dann kommt auch Gottes Verantwortung wieder ins Spiel. Ähnlich wie in Vers 7, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ähnlich auch hier, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Friedefürst bist. Du hast Frieden am Kreuz geschaffen für unsere Schuld. Du hast uns eins gemacht. Wir dürfen eins sein mit dem Vater. Herr, und ich bete, dass du deinen Frieden ausbreitest in unseren Gedanken, in unseren Schwierigkeiten. Danke, Herr, dass du gut und gerecht bist. Amen.